SWR 2 Tandem.
Das Keys Building, die Patrick Henry Village, die Campbell und Patton Barracks. In Heidelberg stehen die Kasernen und Wohnanlagen jetzt leer. Das US-Militär hat in diesem Jahr seinen ältesten Militärstützpunkt in Deutschland verlassen. Zeit für John Proven, der Sohn eines US-Air Force-Sergeanten, ist auf drei amerikanischen Stützpunkten in Deutschland aufgewachsen und hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Geschichte des US-Militärs in Deutschland zu dokumentieren und zu archivieren. Autorin Christine Werner hat ihn auf seiner Spurensuche begleitet.
Alamo Circle. Wir sind an South Lexington Avenue. Du siehst hier viel Geräumigkeit. Hier haben sie noch Zusatzbäder eingebaut später. Du siehst jetzt schon, dass die Küchen sind in alle noch vorhanden. Das heißt, die Schränke sind alle entleert. Die Grillplätze stehen noch. Halt, stopp! Okay. Schön so Souvenir, wenn man so ein Schild sieht. Ja. Jedes Gebäude bei der Militär hat eine Gebäudenummer. Somit wusstest du, ich wohne in 4406. Nummer 17 oder 19, das war der Flur. Eigentlich können wir hier parken und laufen. Hier kriegst du keine Strafzettel. Das ist egal, das ist, ne, die machen ja, passiert nichts.
Die breite South Lexington Avenue, leergefegt. Der Alamo Circle, völlig ausgestorben. Das Patrick Henry Village ist eine Geisterstadt.
Das war der Thrift Shop da drüben. Thrift Shop ist, wenn du gebrauchte Gegenstände hast. Kleider oder Waschmaschinen oder weiß der Kuckuckgeier. Dann gab es hier einen Tennisplatz. Hier war die Post, wenn ich mich erinnere, und die Bank. Hier drüben war der PX. Das ist Abkürzung für Post Exchange. Da hat man seine Kleider und Spielzeug und alles, was man so für den alltäglichen Gebrauch benötigt hat, das hat man dann gekauft.
John Proven steht mitten auf einer Straßenkreuzung in dieser ehemaligen Wohnsiedlung des US-Militärs. 448 Gebäude. Ein Gelände fast so groß wie die Heidelberger Altstadt, die 6 Kilometer entfernt ist. Bis zu 8000 Soldaten und Angehörige lebten hier in einem der drei wichtigsten US-Stützpunkte Deutschlands.
Das ist Heimat, ja, weil hier bin ich groß geworden, obwohl ich nicht diese Ort kenne. Die Gebäude sind alle identisch. Ich kann da reingehen, ich kann genau sagen, wo die Küche liegt, wo die Bad liegt, dass da Einbauschränke drin sind und so weiter. Die waren ausgelegt für eine amerikanische Familie und die waren alle identisch.
John findet sich auf jeder US-Militärbasis in Deutschland zurecht. Auf drei von ihnen ist er aufgewachsen. Kaiserslautern Military Community, Sembach Air Base, Rhein-Main Air Base. Kennt man eine, kennt man alle.
Ja, gut, und hier war ein Kino, der hat die neueste Filme gezeigt. Meistens war der Leinwand ein bisschen klein und Dolby Stereo gab es auch nicht immer. Zu meiner Jugend gab es den Samstag Matinee, da hast du für halben Preis konntest du reingehen. Im Kino gab es Popcorn und vor jedem Film musste man aufstehen, weil es gab die Nationalhymne.
Sein Vater war Chief Master Sergeant bei der Air Force. Sowas wie ein Oberfeldwebel. Bis zu seinem Ruhestand war er Funker und 18 Jahre in Deutschland stationiert. Die Mutter, eine Deutsche, stammt aus Frankfurt Höchst. John Proven ging auf einer Militärbasis zur Grundschule, hat auf der nächsten die Highschool abgeschlossen und auf der dritten über das Militärprogramm der University of Maryland Geschichte studiert. Nicht ohne Stolz nennt er sich einen Brat.
Wir sind Brats. Und ein Brat im wahrsten Sinne des englischen Sprache ist ein verzogenes Kind. Es ist eigentlich ein böses Name. Aber alle, die in der Military High School Abitur gemacht haben, nennen sich selbst Military Brats oder einfach Brats. Das ist so eine gemeinsame Miterlebnis, egal in welche Schule man war. Weil dieses Aufwachsen in der Militär hat viele, viele Facetten, die einfach uns zusammengehalten hat. Die Militär versucht immer, dass du ein Fußballspieler wärst, dass du immer der Quarterback wärst. Und wenn du den Quarterback, dann verstehst du, da ist immer den Drang vorwärts. immer, was kannst du machen, was kannst du leisten, was kannst du erbringen. Bei dem Militär, wenn du zu lang nicht befördert bist, bist du raus. Insofern, da ist viel Notwendigkeit, Druck zu geben und weiterzumachen.
1995 wurde die Sembach Airbase geschlossen. 2005 die Airbase Rhein-Main. 2008 in Idar-Oberstein die Straßburg-Barracks, 2012 das Benjamin Franklin Village Mannheim und die Kilburn-Kaserne Schwetzingen. 2014 war Heidelberg dran. In den letzten Jahren wurden mehr als 10.000 US-Soldaten abgezogen. Und wenn irgendwo in Deutschland ein Standort geschlossen wird, kommt John Provin. Er streift durch die leeren Villages, Housing Areas, Kommandozentralen und Kasernen. Er sammelt, dokumentiert, archiviert und fotografiert. So wie heute in einem der verlassenen Offiziershäuser im Patrick Henry Village.
Und der Grundidee bei der Konzeption von dieser ganzen Siedlung für die Kinderzimmer war, da soll genug Platz sein für ein Bett, möglicherweise ein Schreibtisch, wenn das Kind älter wird, und vor allem ein Platz, wo das Kind zu Hause spielen kann. Und nicht unbedingt im Wohnzimmer, wo es physikalisch stören würde, weil der General hat bestimmte Gast oder irgendwas hier zu besprechen. Deshalb waren all diese Zimmer immer so ausgelegt, dass die Kinder wirklich in ihr Zimmer spielen konnten.
Was spielt ein Kind, das auf einer Militärbasis aufwächst?
Ehrlich, ich habe so eine süße grüne Panzer gekriegt. Da konntest du so einen Feder zurückziehen und so eine Metallkügelsche und dann schoss er sogar. Das war mein Lieblingsspielzeug.
Du siehst nur das. Das ist alltäglicher Ablauf. Du siehst Waffen, Panzer, Flugzeuge, was auch immer. Ja, das ist so. Wenn man ja der Sohn ein Bäcker wird, da wird man wissen, was man mit Brot macht. Oder wenn man ein Bauer ist, weiß man, wie eine Kuh zu melken ist. Wir haben keine Kühe. Es gab nie eine Kuh zu sehen. Die kam aus der Dose raus.
Ja, und das hier geradeaus war der Bibliothek. Hier in Heidelberg haben sie, das war der Allgemeinbibliothek. Und bei Campbell Barracks gab es die User History Bibliothek. Das war eine sehr ganz toll ausgestattete über Militärgeschichte und so weiter. Und dann hier nebendran war der Daycare Center für die Kinder.
Weiter geht es durch das Patrick Henry Village. Vorbei an der Kirche und weiteren leerstehenden Geschäften. Mittendrin stehen verlassene Klettergerüste und rot-gelbe Plastikrutschen. Es gab eine Elementary, eine Middle und eine High School. Das Gelände funktionierte wie eine Kleinstadt. Völlig autark. Der Kontakt nach draußen war spärlich. Auf jedem Militärstützpunkt.
Das war immer zwei Wälder. Und du musst dazu sagen, es ist alles hier gewesen, was man haben wollte. Man musste nicht hier raus. Die Cola-Dose kamen aus Philadelphia. Die Amis haben eine eigene Bäckerei gehabt, unten bei Grünstadt. Damit bloß alles so schmeckt wie drüben. Das klingt alles bescheuert, aber es hat Sinn gemacht und es macht auch Sinn, weil diese Jungs waren hier für 2 Jahre. Und wenn der Zeit vorbei ist, waren sie in Korea. Damit ihr Leben so gleichmäßig amerikanisch ist wie möglich, hat man dann das alles so gemacht.
Im Village gab es aber auch getrennte Welten. Die Offiziershäuser stehen im ruhigen, hinteren Teil des Geländes. Es gibt eigene Garagen, viel Grün und Platz drumherum. Weiter vorne sind die Straßen enger. Hier reiht sich Häuserblock an Häuserblock. Vor einem bleibt John Provin stehen. Hier wohnten die Soldaten. Auch er ist in so einem Haus aufgewachsen.
Das andere, was interessant ist, was wenig erzählt wurde, ist, wenn man hier die Treppe runtergeht, unter dem Treppengang, ist normalerweise 2 Türen, entweder aus Metall oder Holz. Geht nicht um die große Sicherheit, sondern unten runter war eine Kiste. Und diese Kiste war für NEO. Und NEO ist Non-Evacuation Operation. Und das war ein Plan, wenn die Russen angreifen sollten, dass diese 6 Familien hier in dem Haus eine gewisse Anzahl an Lebensmitteln zur Verfügung haben für eine Woche oder wie viele Tage, man weiß es nicht. Und AFN hat regelmäßig eine Werbung gemacht. Der Werbung ging folgendes:
Is your Neo package ready? And if not, make sure that it is.
Und was haben wir hier an Sehenswürdigkeit? Hier haben wir Sachen über die Constabulary Force. Das ist alles die Bücher von der Berliner Luftbrücke. Wir haben von Omgus, the Military Government Occupation Germany. Da oben in dem schwarze Kiste, der ist viel zu schwer. Da habe ich den After Action Report for Third Army.
Heute lebt John in Kelkheim bei Frankfurt. Er steht jetzt in seinem Keller, in dem er sich zwischen den Regalen kaum umdrehen kann. Kisten, Bücher, Ordner und Dokumentenmappen stapeln sich bis unter die Decke. In einem Schrank steht das Schreibtischschild von Dwight D. Eisenhower, dem späteren US-Präsidenten. Um seine Sammlung unterzubringen, hat er zwei weitere Kellerräume angemietet, sowie einen stillgelegten Bunker in der Nähe von Mannheim. Dort lagern Schilder, Plakate, 10.000 Schallplatten und Tonbänder von AFN, der Radiostation für die US-Soldaten in Deutschland. In Hängeregistern stecken 350.000 Fotonegative, die er digitalisiert. Der Scanner in seiner Wohnung läuft 24 Stunden am Tag, seit 8 Jahren. Nicht locker lassen, keine Grenzen kennen. Das hat er beim Militär gelernt, sagt er.
Das ist jetzt direkt nach dem Krieg. Do not fraternize.
Aus einem der Regale zieht er ein Heftchen im Hosentaschenformat. Den Pocket Guide to Germany.
Du hast ein paar Begriffe. Halt, stopp, geh langsam, Männer, Herren und so weiter. So dass du ein paar deutsche Wörter sprechen könntest. Wie man das, ich bin verloren. Ja, forlorn, herrlich. Dann eine kleine Landkarte, so sieht Deutschland aus. Kleine Geschichte, warum du bist am Kämpfen hier. Aber wie gesagt, das ist jetzt der Kriegsversion.
Vorne auf dem militärgrünen Einband der Broschüre steht in fetter, schwarzer Schrift: Keep faith with the American soldiers who have died to eliminate the German warmakers. Halten Sie den amerikanischen Soldaten die Treue, die bei der Eliminierung der deutschen Kriegstreiber gefallen sind. Von September 1944 bis Oktober 1945 galt für die US-Soldaten ein Fraternisierungsverbot. Händeschütteln, freundschaftliche Kontakte, deutsche Gaststätten besuchen, mit deutschen Frauen tanzen war verboten.
Und dann siehst du hier eigentlich, das ist das Gleiche. Etwas später, jetzt gucke ich, wann bist du gedruckt, das war 52. Das heißt 8 Jahre später und da siehst du ganz deutlich einen ganz anderen Blick. Das ist jetzt die Zeit von meinem Vater, da siehst du schon die Luftbrücke drin, ein bisschen Geschichte. Das ist deine Funktion. Action, speak louder. Du sollst was tun, aber das ist kein Befehl, das ist nur ein Rat.
Taten wirken mächtiger, heißt es in der Ausgabe von 1952. Die Soldaten sollten jetzt Vorbild sein in Sachen Demokratie.
Das ist jetzt Radio.
Ortswechsel. Vom Keller in den 4. Stock. John sitzt in seinem Büro vor 2 Computerbildschirmen. Er klickt sich mit der Maus durch den AFN-Ordner. Er gibt Schlagworte, Daten, Namen ein. Und auf dem Monitor erscheinen Radiospots, Interviews, Reden und ganze Sendungen des Soldatensenders. AFN spielte Rock'n'Roll, Country, Swing und Blues, übermittelte Grüße, erfüllte Hörerwünsche. Der Auftrag lautete, die Truppe bei Laune halten. Zugehört haben aber auch viele Deutsche.
Das Problem war ganz einfach, sie waren zu erfolgreich, weil die haben die lockere Art und Weise wie ein DJ los, good morning, weißt du, und so weiter. Das sind alles Dinge, die waren zu der damaligen deutschen Radiowelt total verpönt, unerlaubt und so weiter und so fort. Und für den deutschen Hörer gab es im Endeffekt die amerikanische Propagandasender wie Radio Free Europe und Voice of America nur. Radio Free Europe oder Voice of America konnte nie ihre Zuhörerzahlen nachweisen, weil ihr Ziel war natürlich die hinter der Mauer waren. Und die haben einfach nie Post geschickt und so weiter. Das gab natürlich eine irrsinnige Friction zwischen die drei Institutionen, die im Endeffekt AFN gewonnen hat, weil es ging um die Zuhörer.
Er klickt sich weiter durch die Festplatte, gibt jetzt das Stichwort Terror ein.
Jetzt kriegen wir alle terroristische Attacken, wovon ich Bilder habe. Ja? Und hier haben wir in den 90er Jahren der Attentat bei AFN Frankfurt, eine Autobombe in Butzbach, das war am 14. Dezember 82. In Frankfurt Edwards Housing Area wurde ein Attentat gemacht am 9. Oktober. Dann war hier im EG Hochhaus in Frankfurt wurden Attentaten am 11. September. Dann haben wir in Gelnhausen der Offiziersclub, die angegriffen wurden am 1. Oktober 82 und so weiter und so fort. Und hier kommen wir endlich an Heidelberg und dann machen wir einfach der erste auf. Da siehst du die Polizeiautos, man kann es auch größer machen, da siehst du den Auto selber.
John vergrößert das Foto auf Vollbild. Details werden erkennbar. Ein heller Mercedes, die Heckscheibe ist rausgeflogen, die Kofferraumklappe verbeult und offen. Das nächste Bild zeigt eine Panzerfaustgranate. Damit wurde am 15. September 1981 der Wagen von General Frederick James Grösen vor einer Ampel in Heidelberg beschossen. Der Oberbefehlshaber der amerikanischen Landstreitkräfte in Europa und seine Frau hatten Glück. Sie wurden nur leicht verletzt.
Sagen wir so, die Amis haben es nicht verstanden. Wozu? Wir waren nie in eurer Politik eingemischt. Insofern, deshalb konnte man das nicht verstehen, warum sind die Deutschen jetzt plötzlich mit uns so verärgert? Weil, du, wir haben wirklich da mit Baader-Meinhof und das ganze Kram. Wenn die deutsche Polizei nicht im Postamt ein Poster rausgehängt hätte, hätten wir es gar nicht gemerkt. Ja, Kennedy-Besuch. Ach, da ist er schon.
John Proven klickt sich weiter durch seine Ordner. Die US-amerikanische Militärgeschichte in Deutschland liegt in Fotodateien vor ihm. Private Bilder gibt es hingegen nur wenige. Die muss er regelrecht suchen. Denn Fotografieren ist auf einem Militärgelände in der Regel verboten. Auch für die, die dort aufwachsen.
Hier haben wir ROTC und da siehst du auch, dass das eine andere Welt ist. Wo laufen Kinder rum in Uniform? Das ist ein ROTC, Reserved Officer Training Corps heißt das. Ja, und da ist ein echter Soldat hier, ein echter General, ja, Major General. Und der gibt hier irgendjemand eine Auszeichnung. Und das sind Jungs und Mädels, die wollen der Militär ihre Karriere machen. Die sind nicht da gezwungen, musstest du nicht machen. Aber wenn du da ROTC gemacht hast, hast du zwei Vorteile gehabt. Du hast viel bessere Chance gehabt, auf eine Academy zu gehen. Oder wenn du dich dann gemeldet hast zum Militärdienst, dann hast du ein bisschen Rang mehr gekriegt.
Stramm und aufrecht stehen die Jugendlichen vor dem Major General. Stolz nehmen sie ihre Auszeichnung entgegen. Militärische Laufbahnen werden oft vererbt. Großeltern, Eltern, Kinder, ganze Familien sind über Generationen bei der Armee. Und er? Wollte er nie zum Militär?
Ich war immer in die Werkstätten, in der Holz, in Töpferei und so weiter. Das war mein Ding.
Und der Vater? Wollte der nicht, dass er zum Militär geht?
Nee, weil das Problem ist, zu der Zeit gab es Vietnam. Er war in Vietnam. Ja, und er kam zurück und hat gesagt, du gehst nicht nach Vietnam. Ja, weil Vietnam... Als er zurückkam, war er mehr oder weniger 3 Jahre zu.
John macht eine Handbewegung. Eine, mit der man ein Glas, eine Flasche an den Mund hebt.
Der Vietnamkrieg, da gab es viele Probleme in den 70er Jahren. Ich meine, in den 70er Jahren waren zum Beispiel Drogen ein ganz gravierendes Problem. Die MP-Hunde sind wirklich dadurch öfters durchgegangen. Und wenn du erwischt worden bist, das war's. Da war keine Gnade, da war ein Ticket für nach Hause. Das war die einfache Lösung. Aber hinter dem Problem zu gehen, warum nehmen die alle Droge, ja, Entschuldigung, weil sie gerade in Vietnam herkamen oder sowas. Nee, falsche Stelle so ungefähr. Du bist Soldat, das ist dein Beruf, gewöhn dich dran.
Noch einmal nach Heidelberg. Diesmal zum verlassenen Hauptquartier der United States Army for Europe. Ein altes, imposantes Gebäude, noch geschützt durch eine Sicherheitsmauer und Überwachungskameras.
Ja, das ist das User-Hauptquartiergelände. Hier das Gebäude, dem wir vor uns haben, das ist der sogenannte Keys Building. Ist ganz edel innen drin und da wurden die ganzen Entscheidungen, ja, wo Manövers stattfinden, wie diese strategische Planung, zum Beispiel der Fulda-Gap-Planung, das wurde immer raffinierter, ausgetüftelt von beiden Seiten. Das heißt, wenn die Ostdeutschen oder Russen Deutschland angegriffen hätten, wie wäre es passiert? Beide Seiten waren sich sehr sicher, wenn hier ein Krieg anfangen sollte, geht das bös aus.
John Proven kennt die Orte und Spuren des US-Militärs in Deutschland. Er hat Zahlen im Kopf. Bis zu 300.000 US-Soldaten während des Kalten Krieges. Kennt Hintergründe. Als gefährlichster Punkt galt die Senke von Fulda. Hier würden die Russen vermutlich mit schwerem Gerät durchbrechen. Er kann von Spionen und Strategien erzählen.
Ja, zum Beispiel, der Honey war wirklich der Meinung, die Russen sollten ein paar Atombomben oben an der Küste, die Deiche brechen, damit der ganze Norden von Deutschland überflutet wäre. Das wäre dann als Ablenkungsmanöver, damit man denn den Angriff hier durchführen konnte. Entschuldigung, es gab die haarspinnendste Pläne. Und natürlich, da musste man sich immer Gedanken machen, was planen die, warum versetzen sie ihre Einheiten dort, wo sie jetzt sind? Und auf der anderen Seite, wie können wir dagegen steuern?
Das Keys Building, das Patrick Henry Village, die Campbell und die Patton Barracks. In Heidelberg stehen die Kasernen und Wohnanlagen jetzt leer. Das US-Militär hat die Stadt verlassen. Die letzten Soldaten sind abgezogen. Nicht alle sind aber zurück in die Staaten. Das Hauptquartier wurde nur 80 Kilometer nach Wiesbaden verlegt, in ein neues Gebäude mit modernster Sicherheitstechnik. Noch immer sind gut 40.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Insgesamt waren seit dem Zweiten Weltkrieg rund 17 Millionen hier.
Ich finde immer, es war sehr positiv, dass so viele Soldaten und Familien allerdings und auch Brats aus Staaten rauskamen, um mal einen anderen Weltblick zu bekommen. Das ist immer mit Vorsicht, weil viele sind gar nicht aus ihrer Kaserne rausgekommen, aber trotzdem, die haben einen anderen Blick. Und das war auch ein kultureller Austausch, die sehr positiv waren. Ich meine, deshalb haben wir in Pennsylvania Oktoberfest und das Begriff Kindergarten ist natürlich deutsch, das gab es früher bei uns nicht. Und ja, und wir haben alles Mögliche hier an euch zurückgelassen.
Es klingt gut, wie er das sagt. Einen anderen Blick bekommen, andere Sitten kennenlernen, einmal aufs Oktoberfest gehen. Ein Kulturaustausch ist es aber nicht.
Wir brauchen Ramstein als Flugplatz. Einfach, weil egal was wir hier im Nahen Ostsyrien und so weiter, die Flugzeuge müssen irgendwo landen, um aufgetankt zu werden. Da ist Ramstein dran. Dafür ist Ramstein gebaut worden. Und das ist auch ein Teil der Verpflichtung der Deutschen, laut Vertrag der NATO. Jeder Land muss irgendwas leisten. Und entschuldigen, an Waffensystemen habt ihr nichts zu bieten. Dafür ist Ramstein da.
Ramstein ist weltweit einer der wichtigsten Stützpunkte der US-Luftwaffe. Von hier aus wird offenbar auch der amerikanische Drohnenkrieg gesteuert. In Kaiserslautern entsteht gerade ein neues Militärhospital. Das größte außerhalb der Vereinigten Staaten. Die Amis gehen nicht alle heim. Sie werden nur weniger. Für John Proven aber geht etwas zu Ende.
Diese deutsch-amerikanische Verbindung, die es all die Jahre gegeben hat, die werden über die nächsten Jahre natürlich immer langsam stiller verschwinden. Im Laufe der Zeit wirst du spüren, die Relikte von unser Dasein werden einfach abgebaut, umgebaut und langsam weiß kein Mensch mehr. Und deshalb ist, sage ich, meine Arbeit hier, denke ich, mir wichtig, dass mindestens eine Fundus existiert, wo irgendjemand mal zurückgreifen kann und sagen, ach, guck mal, die haben alles da gehabt, Schule und Kindergarten und mein Gott, die haben alles da gehabt.
Diese deutsch-amerikanische Geschichte ist auch seine Geschichte. Mit jeder aufgegebenen, umgewidmeten Kaserne verschwindet für ihn ein Stück Heimat. Die bewahrt er. Auf den Festplatten seines Computers und in seinem Keller.
Amis Go Home, der US-Stützpunkt Heidelberg, wird nach fast 70 Jahren aufgelöst. Eine Sendung von Christine Werner.